Paul, wovor hast du aktuell am meisten Angst?
Puh, das ist ein guter Einstieg. Wovor habe ich am meisten Angst? Du, ich hätte bestimmt viele Sachen, die ich sagen könnte, aber ich glaube, dass ich wegen der Tatsache, dass ich einen 9-jährigen Sohn habe, mich frage, was oder wie sieht die Welt aus in 10, 20, 30 Jahren. Ich war mit einem meiner besten Freunde gestern Abend unterwegs und wir haben wirklich diskutiert, so nach dem Motto, dass man jetzt nicht mehr als 2, 3 Jahre vorausschauen kann, was jetzt mit KI und was immer kommt. Also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Welt in 10 oder 20 Jahren aussieht. Und wir hatten auch die Themen, wo willst du eigentlich sein? Und ich finde, die Frage macht mir am meisten Angst. Also bleibe ich in Deutschland? Würde ich jemals zurück nach USA? Sonst wo? Keine Ahnung. Und das macht mir schon Angst, dass man heutzutage relativ schlecht sehen kann, was kommt. Also man muss immer bereit sein, sich neu anzupassen, sich neu zu erfinden, was ich wiederum mein Leben lang mache. Also eigentlich sollte ich keine Angst davor haben, aber ja, das sind so Sachen, wo wenn du mich fragst, wovor ich Angst habe, ist es, dass die Unsicherheit oder nicht mal Unsicherheit, dass es so unklar ist, wie die Welt sich verändert, was sich in meinem Leben, die 50 Jahre, die ich auf der Erde bin, sich so dermaßen verändert hat, aber gefühlt das meiste ist in den letzten 10 Jahren oder so. Ja, das würde ich dazu sagen.
Du hast gerade gesagt, zurück in die USA. Wir werden gleich herausfinden, was das genau bedeutet. Warum zurück in die USA und was du hier eigentlich machst. Du hast uns was mitgebracht, ein Objekt, das eine Geschichte zu dir erzählt. Magst du erstmal nur ganz kurz sagen, was das Objekt ist? Vielleicht halten wir es ja einmal in die Kamera und auch für die Zuschauer, die nur zuhören und nicht bei YouTube zuschauen. So, was ist das?
Ja, es ist eine Zoom. Die alt genug sind, wissen, dass Microsoft ein Konkurrenzprodukt zu den iPod rausgebracht hat. Und das ist eine unausgepackte Originalversion.
Wow, okay. Bin gespannt. Sieht nach einer schlechten Kopie aus, tatsächlich. Ich habe auch was mitgebracht, nämlich ein Pitch Deck. Ein ziemlich fettes Pitch Deck. Das erinnert mich an dich. Was das, warum das so ist, werden wir auch noch erfahren heute. Kurz, mein Name ist Iskender, ich bin Investor und Fundraising Advisor und Coach und heute habe ich zu Gast Paul Josephak. Paul Josephak kennt heute keiner mehr. Das war mal anders.
Ja, naja.
Warum?
Naja, sagen wir so, ich bin schon relativ lange, also auch in Deutschland, also ich bin schon fast 30 Jahre hier. Ich war sehr früh in diesem, sagen wir, Venture-Kontext unterwegs, obwohl ich nicht da angefangen habe, aber ich bin schon 97 nach Deutschland gekommen, also permanent. Eigentlich war ich schon 91, 92 hier als Austauschschüler, so fing das Ganze mit Deutschland für mich an. Und dann bin ich 97 mit einer Anwaltskanzlei rübergekommen und deswegen die US-Verbindung. Ich bin damals zu einer Kanzlei, die in New York war, oder ich bin eigentlich nie zu denen gegangen. Ich bin eigentlich eingestellt worden für eine Postin in Frankfurt. So kam ich nach Deutschland und dann 97 bis 2000 war ich mehr oder weniger mit IPOs beschäftigt. Und so kam ich in Berührung mit Tech-Companies. Wir haben eigentlich die Firmen begleitet, die an die Börse gegangen sind, aber wir haben überwiegend mit den Banken zusammengearbeitet haben, also die Underwriter. Und ich sollte eigentlich ursprünglich 2 Jahre hier sein und da bin ich ein bisschen jetzt länger da. Und ich habe dann, also ich bin 2000 zu SAP gegangen, war sozusagen ganz früh bei SAP Ventures, was jetzt Sapphire Ventures heißt, und war für Europa zuständig. Und ich war sehr früh zum Beispiel in einem Blog unterwegs. Ich war relativ präsent. Ich sage auch ganz offen, ich habe den Brand SAP sehr gehebelt, um ein bisschen Reichweite zu generieren.
Ich habe deinen Blog damals sehr gerne gelesen. Da gab es auch noch nicht so viel. Ne?
Es gab wenige. Ich habe eigentlich die Idee gehabt von damaligen Partner bei SAP Ventures, der Jeff Nolan. Der hat noch früher angefangen. Der hat einen Blog gehabt, Venture Chronicles hieß es damals. Ich glaube, er macht das auch nicht mehr.
Und deiner hieß?
Abling VC.
Abling VC.
Und ich habe, also ich muss auch gestehen, ich habe gar keine Ahnung, wie ich zu dem Namen kam. Jemand hat mich das gefragt, aber ich habe es einfach mal benutzt und das habe ich. Fast 10 Jahre, glaube ich, geschrieben und das hat echt geholfen. Also das hat auch für Reichweite, damalige Reichweite, ich meine, fast irrelevant heutzutage, damals habe ich mich gefreut, wenn ich 20.000 Impressions hatte oder so, oder 30.000, was wirklich ein Witz ist heutzutage. Aber ich war relativ umtriebig. Ich habe mich auch positioniert, also ich war Co-Investor bei SAP, was auch für uns hieß, dass wir eigentlich immer Deals finden mussten, aber auch die Investoren, mit denen wir co-investieren könnten. Das war ein bisschen Strategie. Und ja, ich kannte viele und viele kannten mich. Damals gab es auch nicht so viele. Das war stimmt. Auch also Ende der 90er, 2000. Du hast also das Technologie-Holding, 3E, Wellington, also Wellington Ventures aus München waren schon so da, Early Bird. Aber es waren weniger. Ich meine, Berlin war irrelevant. Damals war noch keiner in Berlin, alles war in München. Und das waren echt ein paar Fonds. Und die Amis waren kaum da. Also die hatten noch nicht den Weg so richtig nach Europa gefunden. Die sind auch mal gekommen, gegangen und wieder gekommen. Aber das war eine Zeit, wo du auch eher exotisch warst als VC. Jetzt habe ich das Gefühl, dass jede zweite ist irgendwie VC. Aber ja, zu der Zeit war es noch sehr einfach, eigentlich Reichweite zu haben.
Und wir haben uns kennengelernt, da warst du Partner danach, nach deiner Sapphire-Zeit, genau. Bei Neuhaus Partners, richtig?
Genau.
Ein Name, der der jungen Generation wahrscheinlich kein Begriff ist, der aber ein Riesenbegriff war und die deutsche Venture-Szene mitgeprägt hat damals, oder?
Also früher hießen die sogar Dr. Neuhaus Techno Nord. Das war eigentlich auch eine Zusammenarbeit mit der Technologie-Holding von Dr. Neuhaus selbst. Er war auch ein Unternehmer, hat auch viel Erfolg gehabt mit einer eigenen Firma, war relativ früh im Venture-Geschäft unterwegs. Er gehört wirklich zu den alten Hasen im Spiel, also aus den 90er Jahren. Ich bin damals 2006 zu Neuhaus gekommen und damals waren wir noch, also wir waren relevant. Also es war quasi noch eine Zeit, wo in Deutschland relativ wenige so unabhängige Fonds unterwegs waren. Wir haben, also als ich kam, den dritten Fonds aufgelegt. Also es war nicht jetzt so eine Newcomer in dem Sinne. Und mindestens das erste Fonds von Neuhaus war extrem erfolgreich. Ich glaube, dann am Ende waren wir auch die zweite. Und die hatten auch richtig gute Investments dabei. Da waren richtig, richtig geile Deals. Und die Renditen waren gut. Die haben die LPs glücklich gemacht. Und ja, der Name war noch Programm, wie man es vielleicht sagt. Ich glaube, heutzutage kennt man das kaum noch, weil ich meine, ich weiß nicht, wann der Fonds irgendwann mal. Also es wird abgewickelt, natürlich 10 Jahre plus, was immer, nach der Laufzeit. Aber ich glaube, es ist auch schon fast 10 Jahre her, dass jemand eigentlich mit Neuhaus was zu tun hatte, also mit dem Fonds.
Du bist ja dann irgendwann auf die andere Seite gewechselt, bist Unternehmer geworden, hast ein Fintech gegründet und ich erinnere mich noch sehr gut, ich weiß gar nicht warum ich mich da so gut dran erinnere, dass du irgendwann vor Jahren, als du diesen Schritt gegangen bist, dann irgendwann gesagt hast, du Iskender, sobald man raus ist aus dieser VC-Szene, ist man raus aus der VC-Szene.
Also ich sage über Shelf Life und ich wusste das, also ich habe ein paar VCs gekannt, die auch irgendwas anderes gemacht haben. Die wirklich aus den 90er Jahren, meistens hatten die schon Geld, also eigentlich war es egal, was sie machen, aber was ich so richtig gespürt habe, ist, du hast so eine Shelf-Life als VC. Also als allererstes merkst du, okay, also ich werde nicht so viel eingeladen oder ich tauche nicht quasi.
Nachdem du kein VC,
wenn du raus bist. Also ja. es wird jedem ziemlich schnell bekannt, dass du es nicht mehr machst. Also das musste ich nicht per se publik machen. Also Leute wussten, dass ich raus bin. Ich habe auch einen Zwischenschritt gemacht, also ich bin nicht direkt zum Gründer geworden. Ich bin erst zu Otto gegangen und haben mit dem Michael Backes, mein auch jetzt noch Co-Founder, wir hatten so einen Zwischenschritt gehabt, wo wir auch so Corporate VC, also nicht per se VC, mehr Venture Studio, für Otto gemacht haben mit Liquid Labs und dann hieß das Otto Group Digital Solutions. Das war auch im Endeffekt Zwischenschritt zu dem, was ich jetzt sozusagen als letztes gewesen bin. Aber also du spürst sehr schnell, dass die Leute dich wirklich für dein Geld wollen. Muss ich echt sagen. Also es ist nicht, dass du so eine tolle Person bist. Ist auch nicht schlimm. Also ich habe ein Netzwerk gehabt. Also das heißt, also ich bin auch auf Events gegangen. So, und da trifft man immer die Leute, die man kennt. Aber es wird sehr schnell ruhig. Und dann nach 6 Monaten wird es noch ruhiger. Mhm. Und dann irgendwann mal merkst du, und das kann ich auch wirklich nur sagen, weil 2011 bin ich bei Neuhaus raus. Und ich weiß schon eine lange Zeit her. Und ich würde, wie du gesagt hast, wetten, dass die jüngere Generation null Ahnung hat, wer ich bin, wer viele von den Foren sind. Die kennen einfach die Player gar nicht mehr. Das heißt aber nichts Schlimmes. Also ich hätte auch eine Meinung dazu. Es ist vielleicht auch gut so, weil Deutschland sich auch, also Deutschland, Europa grundsätzlich, also ich sage Europa dazu, weil Früher war es wirklich auch national. Also das war auch eine Zeit, wo ich sehr aktiv war noch im Venture. Das war wirklich Deutschland. Hast vielleicht mal ein bisschen Österreich gemacht. Damals haben die Fonds auch das Problem gehabt, dass du wirklich regional investieren dürftest und nichts mehr. Also wir hatten auch, ich glaube, bei Neuhaus dürfen wir in Europa investieren, aber zum Beispiel USA ging nicht. Mhm. Und das hat sich auch dementsprechend verändert. Das heißt, auch die Fonds, die es jetzt, sei es Berlin oder sonst wo, gibt, die sind in Deutschland, aber das heißt nicht mehr, dass sie nur noch in Deutschland investieren. Und das hat sich auch dementsprechend ausgebreitet. Die Teams sind internationaler geworden, auch sowas. Ich meine, die Zeit hat sich auch verändert. Ich meine, ich bin als VC die ersten 10 Jahre im Anzug rumgelaufen, also noch zu SAP-Zeiten mit Krawatte, auch bei Neuhaus. Also ich weiß, da war quasi jedes Jahr ein Weihnachtsgeschenk von Neuhaus. Also wir haben eine Krawatte bekommen. Ich meine, wer als VC trägt heutzutage eine Krawatte? Aber zurück zum Punkt, also dann, wenn du irgendwann mal raus bist, das verändert sich auch. Also du merkst auch, mit wem du Kontakt hattest und warum. Also ich habe auch deutlich mehr versucht, immer irgendwie neue Deals, also neue Technologien, irgendwie Zugang irgendwo zu bekommen oder. Und wenn du dann nicht mehr so in dem Money Game bist oder sogar dann auf die andere Seite gehst, also ich bin ins Fundraising dann irgendwann mal gegangen für mein Startup, dann spürst du auch wirklich so, wer sozusagen die Freunde sind und wer nicht. Und wo du auch denkst, ey, der gibt mir hundertprozentig einen Termin, dann kriegst du nicht mal eine Antwort auf deine E-Mail. Umgekehrt, viele andere Leute bleiben loyal. Und das ist auch schön zu sehen. Also ich würde das nicht als negativ
bezeichnen. Ich würde die Brücke tatsächlich gerne schlagen zum Thema Fundraising für Startups, gerade weil du eben von der einen Seite auf die andere gewechselt bist. Vielleicht nur noch wirklich 2 Sätze zu, wie ist dein Startup ausgegangen, das du dann gegründet hast?
Ja, wir haben 2018, nachdem wir bei Otto Raus waren, wir haben eine Firma im Inkasso-Segment. Also ich mag das Begriff inzwischen fast nicht mehr, als Inkasso war. Wir haben persönlich den Inkasso gemacht. Wir haben Software oder eine Plattform gebaut, die halt Unternehmen, überwiegend Unternehmen, nicht Inkasso-Agenturen, aber Unternehmen eingesetzt haben, um quasi Geld einzusammeln, also überfällige Zahlungen nachzugehen, bevor man das zum Inkasso-Agentur weitergibt. Wir haben auch die Brücke da geschlagen dahin, wo wir gesagt haben, wenn unsere Plattform auf beiden Seiten läuft, haben wir eigentlich gewonnen. Wir wollten einen Standard setzen. Die Firma hieß Receive. Wir sind 2018 gestartet, haben über mehrere Runden insgesamt 16 Millionen geraised und wir haben dann Ende 24 an Indebted verkauft. Indebted ist eine größere Inkasso-Agentur aus Australien, die aber jetzt inzwischen ausbreitet, jetzt also USA, Europa, Mittleren Osten, Lateinamerika. Und das war für uns einfach mal eine positive Entwicklung. Wir haben die Reichweite über eine Indebted bekommen, die wir gesucht haben. Und nach, also es waren so fast 8 Jahren, also 7 Jahre zu der Zeit, war es genau das Richtige für die Company. Also das haben wir dann Ende 24 abgeschlossen.
Jetzt nehmen wir mal die Erfahrungen, die du aus deiner Zeit da als Gründer, als Fundraiser gesammelt hast und deine Erfahrung als VC zusammen. Was sind die Top 2, 3 Tipps, die du Gründern mitgeben möchtest? Fundraising-Tipps.
Ja, es dauert immer länger, als du denkst. Das sage ich eigentlich immer. Also viele denken, dass es schnell geht. Es gibt auch welche, wo es extrem schnell geht und die raisen auch hunderte von Millionen, weil die einfach eine richtig coole oder gehypte Technologie haben. Aber ich würde mich immer darauf einstellen, dass es länger dauert. Noch schlimmer, wenn du in Europa oder in Deutschland bist, weil dann hat man auch noch die ganzen quasi Hürden, die hier quasi existieren, sei es zum Notar gehen oder das ganze Administrative. Das macht das echt frustrierend. Also es dauert extremst lange. Teilweise ist es auch, also in den USA geht es schnell. Also sage ich einfach grundsätzlich, wenn man eine Durchschnittsgeschwindigkeit vom Venture Capital oder Money Movement entsprechend bezeichnen würde, in Europa wird es besser. Aber die Zeit musst du mitbringen. Das Zweite, es wird immer irgendwas schiefgehen, wo du es gar nicht erwarten kannst. Also irgendwas poppt immer hoch. Wir haben zum Beispiel eine Situation gehabt, wo einer von unseren Investoren, wegen deren LPs aus den USA, hat ein Problem mit dem Firmenkonstrukt, die wir hatten, aus 2 Amis, die in Deutschland eine Firma gegründet haben. Ohne ins Detail zu gehen, wir mussten da wirklich relativ zügig etwas verändern, was absolut unerwartet war, was wieder eigentlich Zeit gekostet hat. War höchst frustrierend. Und das Dritte, was ich sagen würde, ist, also ich sage es auf Englisch, be prepared for the worst. Mhm. Also viele, viele Prozesse sind wirklich kurz vorm Ende hops gegangen und man weiß es eigentlich wirklich nicht. Also ich habe eine Meinung dazu. Ich sage immer, jede Deal, oder immer, wenn ein Deal platzt, Am Ende hängt es immer von den Personen ab. Also irgendjemand hat Angst und meistens hängt es von den Personen. Irgendwas mögen die nicht an dir. Also dein Aussehen oder dein Hemd an dem Tag, whatever. Es ist irgendwas triggert irgendetwas. Es ist meistens von Personen abhängig, mit Angst verbunden. Und man muss sich darauf einstellen, dass Sachen, also ich sage immer nicht nur, bis die Tinte trocken ist. Ich sage, das Geld muss überwiesen sein und dann muss es noch auf ein anderes Konto packen, sodass sie es nicht zurückziehen können. Dann für mich, dann ist ein Deal für mich durch, wenn es ums Fundraising geht. Und darauf muss man sich einfach auch einstellen. Also expect the unexpected.
Und wie preparest du for the worst?
Also viele Sachen kannst du nicht vorbereiten. Also wenn es unerwartet auftaucht, dann musst du wirklich jetzt, also Resilienz ist vielleicht das richtige Wort oder Grit oder whatever. Du musst dich darauf einfach einstellen. Just deal with it. Life's not fair. Und das meine ich auch nicht böse. Es ist einfach, also wir haben uns einfach bewusst mal vorgenommen, immer wieder neu zu starten oder Kurskorrekturen zu machen oder. Es ist nicht etwas, für was du planen kannst, but be ready for it. Also einfach psychologisch. Also diese Rückschläge, die muss man mitnehmen. It is what it is.
Und sich vielleicht Optionen warm halten, genau. Nicht also, zu früh.
Ja, also und wette nie nur auf einen. Ja. Also nie nur einen quasi Partner. Das ist.
Wie baust du FOMO auf?
Ja. Wir haben es versucht, man kann es gut machen, man kann es schlecht machen, man kann Deadlines setzen. Ich sage eher, sei vorsichtig damit. Also ehrlich gesagt möchte ich, also ich sage jetzt das aus einer anderen Perspektive, möchte ich Tricks einsetzen oder möchte ich irgendwie einen Investor zu etwas zwingen, was er oder sie vielleicht nicht will? Buyer's Remorse. Also ich möchte nicht, dass jemand sich an meiner Firma beteiligt und sie im Nachhinein beschubst wird oder irgendwie verarscht. Das will ich nicht. Passiert oft. Ich meine, die Deals gehen auch oft schief. Leute verlieren Geld. Also Venture ist auch ein Spiel von wenigen, die erfolgreich sind und der Rest ist im Endeffekt verlorenes Kapital. Aber für mich, aber auch für alle anderen, ich würde sagen, don't play games. Also das ist nicht per se eine gute Strategie. Man kann natürlich ein bisschen Druck aufbauen und am besten, wenn man wirklich den Druck hat. Also, und das hast du vorher gesagt, Option. Also du kannst FOMO aufbauen, indem du andere Optionen hast. Und ich würde auch aufpassen, dass man sich selber nicht zwingt zu etwas, was man nicht machen will. Weil durch dieses Aufbau von FOMO kann man sich auch in eine entsprechende Richtung positionieren. Und vielleicht baust du eigentlich Druck auf einen Investor auf, den du gerne hättest, musst aber dann die zweite Option nehmen. Und dann hast du wieder eine Situation, wo du nicht eigentlich so eine optimale Fit hast. Und das ist so jetzt zu deiner, glaube ich, davor oder da irgendwie erwähnte Frage, wie macht man das im Endeffekt richtig? Also, wenn ich FOMO höre, denke ich schon, irgendwas ist schiefgelaufen. Also, es ist nicht gerade für mich top of mind, wenn ich ins Fundraising gehe. Also, ich habe lieber ein Produkt, die richtig gut ist. Ich habe eine Story, die passt und ich finde die Investoren, die zu mir passen und versuche das eigentlich so hinzubekommen. Ich habe vor 20 Jahren immer darüber geschrieben, also Fundraising ist wie Dating und ich meine, du wirst kein One-Night-Stand, wenn du ins Fundraising gehst. Also man muss genauso darüber nachdenken.
Ich habe ja ein anderes Framing von FOMO, also das hat ja diese negative Konnotation im Markt. Für mich ist es nicht negativ, wenn es eine gesunde FOMO und kein Artificial FOMO ist. FOMO entsteht für mich, wenn es ein geiler Deal ist, wenn es wirklich ein guter Deal ist und du willst rein, das absolut. Ist FOMO.
Absolut, so. Absolut. Aber auch Vorsicht, weil es kann auch sein, dass man wirklich einen Hype aufbaut und dann hast du, es ist genau wie die hübsche Mädel beim Tanzen, wirst du das einfach alle dich wollen, weil du quasi einen Hype aufgebaut hast. Dann wirst du auch nicht wissen, warum die investieren wollen. Also ich sage auch jedem Gründer, bevor du das Kapital von einem Investor aufnimmst, verstehe genau, was sie wollen. Warum investieren die? Was ist deren Ziel? Wie werden die mit dir zusammenarbeiten? Was können die sich vorstellen als guten Ausgang? Aber wenn alle einfach rein wollen, weil sie sagen, naja, das ist eine guaranteed win, vielleicht wird man nicht die richtigen Investoren.
Ist Fundraising als Gründer einfacher, wenn man vorher Senior VC war?
Absolut. Also, absolut. Da kann ich, also das Netzwerk schon zu haben, ist Bombe. Also, ich habe nicht per se das Problem gehabt, Termine zu bekommen. Und wir haben über 100 VCs approached oder gesprochen oder wie immer man das sagen will. Also, ich habe eine Spreadsheet gehabt und wir waren irgendwann bei, glaube ich, 130 Namen, mit denen wir gesprochen haben. Und da war wirklich alles dabei. Leute, die wir angesprochen haben, Leute, die uns angesprochen haben. Und wir haben wirklich jeden Fond aufgelistet. Netzwerk ist alles. Also Netzwerk ist essentiell. Warm Intros, essentiell. Never go blind. das ging.
Es ist schwieriger, mit einer Absage umzugehen, wenn man vorher Senior VC war.
Nee. Also da habe ich persönlich das Problem gehabt. Ich fand es schlimm, wenn die Leute irgendwas schon Bullshit erzählt haben. Also so Absagen, wo du weißt, komm.
Hast du schon mal selbst geschrieben, solche Absagen? Deswegen weiß ich so genau.
Ja, ich wusste genau, was. Also so nach dem Motto, die wollten mir wirklich nicht sagen, warum die an uns nicht glauben. Mhm. Und ich meine, eine Sache, wo ich hundertprozentig weiß, dass das auch teilweise Fonds gab, die uns abgelehnt haben, hätten die nie im Leben gesagt. Aber zu der Zeit, wo wir das Fundraising gemacht haben, war ich Anfang 40. Mein Mitgründer ist ein paar Jahre jünger als ich, aber sieht entsprechend älter aus. Wir waren, glaube ich, beide schon grau, als wir ins Fundraising gestiegen sind. Und ich weiß, dass es Fonds gab, die einfach bestimmt gedacht haben, also was soll man mit den anderen Säcken hier? Also passt nicht zu uns. Haben die natürlich nicht gesagt. Man hat aber auch gemerkt, dass es nicht gepasst hat.
Das hat sich aber gedreht, oder? Also ist mein Eindruck zumindest, dass erfahrene...
Das ist jetzt vielleicht ein anderes Thema. Ne? Also ich glaube, also wir sind jetzt in einem Cycle oder Ende quasi eines Cycles. Und das ist, also ich lache immer, weil ich jetzt schon fast 30 Jahre oder 25 Jahre würde ich jetzt sagen, fast 30 Jahre im Spiel bin. 25 im VC-Space, direkt oder indirekt. Und es geht immer hoch und runter. Und du hast jetzt sind wir in so einer Phase, wo ganz viele Fonds sind eigentlich Living Deads. Also man weiß das, die werden keinen weiteren Fonds aufnehmen. Die haben auch vielleicht einen Hit gehabt, aber die werden keinen weiteren Fonds raisen, aber sind noch quasi aktiv im Markt. Und da gibt es immer dieses Reversion to the Mean. Also das heißt, auf einmal kommt Know-how wieder ins Spiel, kommt Netzwerk wieder ins Spiel, Erfahrung, aber auch quasi Performance. Und wir haben jetzt, glaube ich, so eine Washout-Phase wieder. Also es läuft still und leise. Also es ist nicht so schlimm wie nach 2008 oder 2001. Also 2001 war schlimm. Also als die Internetblase aufgegangen ist, da waren auf einmal Leute weg. Da hast du angerufen, da war die Nummer war quasi stillgelegt. 2008, 2009 war es ein bisschen weniger, aber da sind auch ein paar Fonds hops gegangen. Oder mindestens wusste jeder, dass die dead sind. Jetzt hört man das deutlich weniger. Aber ich glaube, das ist immer, also der Ausgang ist immer gleich. Es kommen dann wieder die Operator, die wissen, was sie tun, die am längsten durchgehalten haben. Also es gibt die Party, die immer noch da sind. Also beispielsweise Early Bird. Early Bird ist nach wie vor da. Die haben auch richtig performt, also up, down. Aber die haben einfach Long-Term Performance. Und deswegen gibt es die noch. Die haben auch schon eine generational Shift, glaube ich mindestens. Die sind einfach da. Und die haben es auch geschafft, quasi mit jungen Partnern jetzt sozusagen die Zukunft aufzubauen. Andere Fonds haben ein, zwei Fonds geraced und die haben sich nicht darauf vorbereitet, dass es auch eine Dip gibt und dass sie auch überleben müssen.
Gibt es aus deiner VC-Zeit einen Pitch, den du besonders schlecht in Erinnerung hast?
Ja, aber witzigerweise, höchst erfolgreiches Unternehmen, verdammt viel Kapital aufgenommen und im Nachhinein hätte ich es machen sollen. Aber hätte ich nie machen können, weil der Pitch war, wir brauchen das Geld bis Ende des Tages, es war ein Sonntag, no board seat, no reporting rights und wie gesagt, überweist das Geld, ihr seid dabei oder nicht. Also worst pitch ever für uns, weil wir das einfach nicht machen können. Im Nachhinein wäre ich gerne dabei.
Wer war's?
Ich sage nicht, wer es ist. Und ich weiß auch, dass, also da waren ganz viele Stories, wie dieser Deal zustande kam. Ich war einer von den Calls. Also ich habe am Sonntag wirklich gesagt bekommen, also kannst dabei sein, bis heute Abend entscheiden und also im Endeffekt kannst du nichts machen, kannst aber dabei sein. Und das wäre für uns aus Fonds nie gegangen. Also keine Chance. Worst pitch ever. So kann man das eigentlich nicht machen. Also wenn man auch weiß, wie Fonds funktionieren, ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine Fonds einfach so entscheidet. Es gibt Party, das können, aber die meisten nicht. Und an dem Sonntag hätten wir das dann auch nie hinbekommen. Aber der Deal war geil. Missed that.
Jetzt hast du ja schon in einigen Boards gesessen. Magst du uns mal so deine Learnings aus Board-Meetings mitgeben? Wir haben 2 Minuten. Ja. Was macht ein gutes Board-Meeting aus und was hast du vielleicht auch vermasselt damals als VC?
Ja, das sind 2 unterschiedliche Fragen. Also ich sitze jetzt auch noch in Boards, werde auch höchstwahrscheinlich in Zukunft im Board sitzen. 2 Sachen sind essentiell für ein vernünftiges Board-Meeting von beiden Seiten. Also eins ist die Vorbereitung, also dass es wirklich nach Plan abläuft. Also es muss strukturiert sein. Es kann nicht mal so, hey, wir treffen uns mal zum Kaffee trinken und hängen mal einmal im Quartal ab miteinander. Und leider Gottes passiert das viel zu oft. Also es muss extrem strukturiert sein. Es muss dann quasi Unterlagen vorbereitet sein. Man muss sich an eine Agenda halten und es ist eine Working Session. Also das ist für mich, was eine Board Meeting vernünftig macht. Und es gibt welche, die es verdammt gut machen können und es gibt viele, die es nicht per se gut machen können. Das Zweite, was essentiell ist für eine Board Meeting, ist Ehrlichkeit und auch direktes Feedback. Und das ist das, was als VC, also jetzt aus der VC-Perspektive oder ich als Gründer, das ist so wichtig. Und auch, also sag mir, wenn ich was verkehrt mache, wenn ich Gründer bin. Oder genau umgekehrt, wenn man als VC eine Meinung hat, muss man das wirklich teilen. Nur, ein Board ist nicht da, um den CEO und das Management zu sagen, was zu tun ist. Die sollen eigentlich Fragen stellen und quasi das Team zum Nachdenken bringen, wenn nichts anderes. Aber und das ist für mich ein effektives Board-Meeting in dem Sinne, dass du wirklich Value daraus hast und für beide Seiten. Also dass die VCs eigentlich das Gefühl haben, dass sie alles richtig machen mit dem Investment, was sie haben und auch, dass das Management-Team aus dem Board-Meeting rauskommt und wirklich mit To-Dos und auch Learnings und was immer man das nennen will. Also es muss Wert schaffen, sonst ist es absolutes Waste of Time und es wird viel zu viel in Board-Meetings einfach mal einseitig präsentiert. Da kommen keine schwierigen Fragen. Ich habe es leider auch erlebt, dass man viele Sachen nicht gesagt bekommen hat in einem Board-Meeting und dann im Nachhinein sagt der eine VC, ja, ich wusste es. Ja, fuck you. Also hätte es früher sagen sollen. Also if you knew it, you should have told me. Also im Nachhinein zu sagen, hey, ich habe es immer gewusst, ja, pff, ist nichts wert. Genau umgekehrt, also zu deiner Frage, was ich als VC oder was für eine Meinung ich zu Boards oder meiner Position als VC. Ich habe wirklich angefangen jetzt mit Receive, wo wir wieder komplett im Doing waren, nicht nur nebenbei wie bei Otto, aber wir waren wirklich da drin mit Venture Capital. Ich hab immer mehr gemerkt, so wow, war ich schlecht als VC. und nicht, weil ich schlecht war per se, aber wie wenig ich wusste und wie wenig ich eigentlich wert schaffen könnte. Ich habe Deals gefunden, ich habe Deals gemacht, ich habe das Art of Venture gelernt, also Deal Structuring und so weiter und so fort. Aber dann, als ich im Board saß und wenn ich jetzt zurückdenke, ich meine, ich bin super jung eingestiegen in Venture. Ich habe die Erfahrung einfach nicht gehabt. Ich habe schon ein bisschen Company Building und so gesehen, aber ich habe nicht 20 Jahre Erfahrung gehabt, ich habe vielleicht ein paar Jahre Erfahrung überhaupt gehabt und in Operational Roles. Also es war, ich habe da nichts zu suchen gehabt, sage ich im Nachhinein. Und ich würde auch jetzt hinterfragen, wenn jemand VC ist mit Anfang 20, also kann es Business Angel sein, aber wirklich so Venture Capital, strukturiertes Venture Capital, ohne 1-2 Startups irgendwie hinter sich zu haben, entweder im Management, als Founder-Team oder whatever, oder länger irgendwo als Angestellte, aber ohne in einem Startup zu sein, dann am Tisch zu sitzen als VC, finde ich sehr schwierig. Und je jünger man ist, wo man auch weniger Erfahrung mitbringt, desto schwieriger. Und jetzt denke ich zurück an meine Zeit. Also ich habe echt ein paar Teams gehabt, wo da 40-jährige Unternehmer waren, die 20 Jahre Berufserfahrung hatten 3-4 Startups hinter sich. Und ich saß da mit 24 und habe versucht, denen zu sagen, was zu tun ist. Oder ich wusste nicht mal, was die richtigen Fragen sind. Und auch vieles, was mir damals gesagt würde in solchen Board-Meetings über die Probleme, die Gründer hatten. Ich habe keine Ahnung gehabt, wovon die reden. Also ich wusste nicht mal, wie ich denen helfen kann. Gut, wir waren immer nur Co-Investoren. Ich saß meistens nur als Board Observer in den Boards. Also ich war bewusst meistens nicht Board Member selbst. Bewusst war wir immer auch die Deals als Co-Investoren gemacht haben. Und das hat mir erlaubt, auch zu lernen, also indem ich dabei war. Aber wenn ich jetzt wirklich nachdenke, also hätte ich da Wert schaffen können als VC? Eher nicht. Also ich hab Wert geschaffen, indem ich neue VCs gesucht habe fürs Fundraising und. Also Value habe ich irgendwie versucht immer zu kreieren, aber in diesem eigentlich Operativen war ich höchstwahrscheinlich völlig nutzlos, sage ich ganz offen. Und das ist das, was ich auch selbst gesehen habe als Gründer. Ich hätte mir gewünscht, deutlich mehr Challenges zu erfahren, also wirklich gechallenged zu werden. Also ich hätte es wirklich genossen, dass die Leute mir deutlich mehr das Stirn geboten hätten und gesagt haben, hey, das macht keinen Sinn oder warum macht ihr das oder da seid ihr richtig schlecht, da habt ihr quasi einfach mal nicht genug Zeit investiert, da habt ihr verkehrt das Geld ausgegeben. Jeder macht die Fehler, die man eigentlich nicht machen will. Teilweise auch als ehemaliger VC habe ich Fehler gemacht, die ich mehrmals gesehen habe bei anderen, habe trotzdem die Fehler gemacht, haben viel zu viel Geld ausgegeben, wir haben viel zu schnell das Team aufgebaut. Ich könnte das alles auflisten, hätte man wissen sollen, aber in der Situation, da war auch quasi so eine Hype, also wir waren 2018 gestartet, aber so 2021 war crazy. Und da hätte ich gerne auch aus dem Board ein bisschen mehr Pushback bekommen. Wäre auch, glaube ich, gesund gewesen. So nach dem Motto, hey, überleg dir zweimal, ob ihr das macht oder hey, bisschen Fuß vom Gas, jetzt nicht per se einfach vorpreschen oder schlechtes Team aufgebaut oder keine Ahnung. Ne? Also es gab mehrere Sachen da. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr so dieses Sparring. Das hat mir gefällt. Und deswegen sage ich also zurück zu deiner Frage, wenn das Board nicht das Sparring bietet und wirklich dich challenged, dann ist es kein guter Board. Oder du bist so gut, dass du kein Board brauchst. Also es gibt wenige Arbeit, die das so können.
Mir hat mal ein Top-Manager, mit dem ich zusammen in einem Board saß, den ich sehr schätze, gesagt, beziehungsweise nicht mir, sondern zu dem Gründer, dem CEO des Startups, in dessen Board wir saßen. Mhm. Also stell dir vor, dass du bei einem Board-Meeting alle Board-Member mit deiner persönlichen Kreditkarte bezahlen müsstest für jede Minute, die sie dort sitzen. Was, glaube ich, fürs Mindset ein schönes Framing ist, weil am Ende sitzen die da, um dir zu helfen und jede Minute, die sie da sitzen, willst du das Beste rausholen aus ihnen, willst du ihren Rat. Deswegen ist aus meiner Sicht, ich kann da auch eine Stunde drüber sprechen mindestens, glaube ich, so eine der wichtigsten Sachen, die man nicht machen sollte, ist sich vorne hinstellen und 2 Stunden Informationen präsentieren.
Ja, da hast du schon verloren. Also ja. Dann hast du absolut das Board. Also man muss auch als CEO das Board-Meeting führen. Also das ist schon wichtig. Also auch wenn einer von den VCs oder Head of the Board, wenn die das entsprechend führen, ist schon auch verkehrt. Also der CEO ist im Lead. Also er oder sie muss da in die Führung gehen. Und auch das Gesamte eigentlich keep it on track. Eins, was ich aber vielleicht widersprechen würde, aber vielleicht widerspreche nicht, was du meinst. Man soll auch nicht sein Board um Rat bitten. Also man kann um Rat bitten, aber man muss selbst entscheiden, was man macht. Also man holt sich Meinungen ab oder Inputs vom Board, aber als CEO muss man dann selber entscheiden. Und als vernünftiger CEO muss man sich einfach mehr Einsichten holen. Und manchmal muss man was völlig anderes machen, als was das Board sagt. Also ich hätte auch öfters vielleicht sagen sollen, nee, wir machen das nicht so, weil ich auch nicht daran glaube, im Nachhinein zu sagen, hey, ich hätte es besser wissen sollen. Ich hätte es in dem Moment eigentlich entscheiden sollen, dass ich das, also dass ich diesen Rat nicht annehme und dass ich einen anderen Weg gehe. Man wird quasi manchmal auch in dem Fluss eingebunden und das ist, wo auch eine Board quasi dich ein bisschen wieder erden kann.
Ist ja auch bequem für den Gründer. Aus einer Perspektive ist es ja auch Risikominimierung, zu sagen, okay, ich habe das gemacht, weil das Board das halt gesagt hat. Also ist ja nicht meine Entscheidung. Es braucht natürlich schon eine gewisse Boldness, dann zu sagen, nee, ich habe eine andere Meinung. Und da sehe ich tatsächlich nicht ganz so oft, dass CEOs sagen, ja, ist mir egal, sondern habe ich aufgenommen. Die Input-Daten und aber keiner kennt das Business besser als ich und aus gutem Grund gehe ich jetzt den anderen Pfad.
Aber das ist genau, also das ist der Punkt, also no one knows the business better, also als in einem Board als der Gründer oder der CEO oder also das Team. Also das Team weiß 100x mehr, als was das Board weiß. Das Board kriegt eine Deck, man hofft, dass das Board sich wirklich vorbereitet, das auch im Voraus, also ich habe auch immer jeden von meinen Boardmitgliedern angerufen vor einem Board-Meeting, um dieses Vorgespräch zu führen, um zu sagen, hey, wie machen wir das am effektivsten?
Game Changer.
Muss man machen.
Ja.
Also wenn du in ein Board-Meeting gehst, ohne zu wissen, was dich erwartet, hast du eigentlich schon verloren. Und man muss viel Zeit investieren. Also ein Board-Meeting ist nicht etwas, oh Gott, wir haben ein Board-Meeting, jetzt müssen wir das Board-Meeting überstehen. Also man musste sich eigentlich auf ein Board-Meeting freuen. Das ist was Positives und nicht was Negatives. Und wenn man auch schon vor das Board geht mit Angst, oh Gott, also ich werde meinen Job verlieren oder so. Also so, das, man hat eigentlich schon verloren. Und deswegen ist es super wichtig. Ich glaube, es ist jetzt nichts, also wir erfinden hier nichts Neues oder wir besprechen nichts Neues. Es ist bekannt, dass Board-Meetings nicht effektiv sind und Board-Mitglieder quasi schwach sind und. Das ist nichts Neues, aber es ist witzig, wie wenig das umgesetzt wird. Also ich frage mich immer noch, warum das so schwer ist, eine Board so, also ist auch eine Psychologie bestimmt, war auch diese Dynamik, die oft entsteht, also wieder mit FOMO. Wenn du dir Leute ins Board holst, die halt irgendwie alles tun, um da bei dir zu investieren, es gibt auch immer dieses Aha-Effekt, nachdem man das Geld überwiesen hat. Also das habe ich auch immer genannt, dieses Day-After-Effekt. Du hast das Geld überwiesen und dann merkst du, oh scheiße, hier läuft gar nichts.
Das erste, das hat tatsächlich noch dieses Jahr zu mir ein sehr, sehr erfahrener Investor, kann auch den Namen nennen, Larry Ilk, der, ich weiß nicht, ob du Larry kennst.
Schöngrüß, kenne ich.
Ja, hat Nespers Venture Arm aufgebaut und dann Prosus mitgeleitet, saß in einigen Scalar-Boards.
Ja, ist einer von meinen Twitter-Friends, witzigerweise. Ich kenne ihn nur, weil wir uns followen und jahrelang und dann hat, ich habe irgendwann mal ein Gespräch zu einem Hamburger Unternehmen, wo er beteiligt war. Hat er mich als Referenz angerufen und so sind. Also wir kannten uns über Twitter oder X.
Ja, sehr, sehr erfolgreicher Scale-Up-Investor sagt. Und er saß in meinem Advisory Board und wir haben Investment gemacht. Und dann hatte ich das erste Board-Meeting. Und einen Tag später hat er sich bei mir gemeldet, er ist Kenner. Wie war denn das erste Board-Meeting? Denn das erste Board-Meeting ist eigentlich das einsichtsreichste, spannendste, weil dann merkst du wirklich, war das jetzt, hast du was übersehen in der DD oder nicht? Wie ist die Realität?
Ja, genau, absolut. Das. Ja, das habe ich mehrmals gemerkt. Ich sage auch immer, dass das erste Besuch, also es muss nicht per se das Board-Meeting sein, aber es ist das erste, was eigentlich schief geht, nachdem du dich beteiligt hast, wenn du entweder im Büro sitzt, heutzutage ist alles per Zoom, aber ich weiß noch, damals sind wir immer quasi oft vor Ort gewesen. Da merkst du, wow, also da sind wir hier.
Um das Kapitel vielleicht noch kurz abzuschließen, würdest du nach dem, was du gerade so alles gesagt hast, einem Gründer heute empfehlen, dass wenn der Gründer, die Gründerin die Option hat, immer sich entscheiden sollte grundsätzlich für einen Investor, der einen Operational Background hat, der selbst schon mal durch...
Ich würde das anders, also ja, ja. Und aber anders. Mhm. Also ich würde sagen, jeder, der gründet und Venture Capital aufnimmt, soll sich erstmals fragen, bin ich für Venture Capital gemacht? Also für ein Investment vom Venture, weil die Erwartungen von Venture sind anders, als wenn man einfach mal so ein profitable Mittelstandsbusiness aufbauen will. Also erst muss man sich fragen, will ich Venture? Danach würde ich sagen, man soll wirklich nur Investoren aufnehmen, weil es ist nie der Fonds, es ist der Partner oder die Partnerin, die hat sich bei dir beteiligen. Und du hast mit einer Person zu tun. Ja, du sollst auch deren Fonds kennenlernen. Du wirst auch 100% wissen, wie der Partner positioniert ist in dieser Partnership. Es ist schwer, das herauszufinden. Man soll auch die schwierigen Fragen stellen als Gründer von einem Investor. Also ich könnte das. Ich könnte sagen, hey, wo seid ihr in dem Lifecycle? Also wie viele Investment Years habt ihr noch? Also seid ihr in einer Extension? Oh shit, dann habe ich keine Lust. Ich wusste, welche Fragen ich stellen kann, um besser zu verstehen, wie ist der Fonds aufgestellt, wie ist der Partner positioniert, weil ich wollte auch wissen, ich habe auch oft gefragt, also wie lange bist du in dem Fonds noch? Man geht immer davon aus, dass die Leute nicht weggehen.
Vielleicht ganz kurz, du hast mit Extension erwähnt, für diejenigen, die zuhören, die vielleicht nicht direkt wissen, was du damit meinst.
Es gibt Fondslaufzeiten. Du wirst in der Investmentphase eines Fonds quasi eine neue Beteiligung sein. Je früher, desto besser. Das
sind in der Regel die ersten
5 Jahre.
4, 5 Jahre.
4, 5. Also manche Fonds haben 3 bis zu 5. Das ist diese normale Investment-Period. Aber die meisten Fonds sind strukturiert über 10 Jahre und haben dann auch nie die Möglichkeit für eine Extension. Für die Companies, die halt länger brauchen oder... Meistens sind es die Companies,
die haben dann kein Geld mehr, auf Deutsch gesagt.
Die haben kein Geld mehr und
weiter zu unterstützen.
Ja, ja. Also es ist auch eine Periode, wo im Endeffekt auch die Investoren, die LPs, die Limited Partner, die wollen auch mal sagen, hey, ne, also wir wollen irgendwann mal unser Geld zurück und wollen auch erzwingen, dass der Fonds irgendwann mal was verkauft. Ja. Und das ist auch eine von vielen Fragen, die man eigentlich stellen muss. Aber jetzt zurück zu deinem Punkt. Man soll sich wirklich mit den Partnern austauschen können. Und du hast gefragt, ob die operational sein sollen. Also ich sage immer lieber jemand, der operational ist oder der mindestens eine Erfahrung hat in dem Space, wo du bist. Mhm. Also machst du Enterprise SaaS, hol dir jemanden, der Enterprise SaaS versteht, weil wenn er aus dem Biotech kommt, doesn't make any sense. Du wirst auch mit den Personen zurechtkommen. Also man muss die Leute mögen. Also man soll nicht erwarten, dass sie dich mit samten Handschuhen behandeln, aber man muss diese Person mögen. Man muss auch sagen, also würde ich die nächsten 10 Jahre mich regelmäßig mit diesen Personen austauschen. Und ich meine, wenn man eine richtig also ich sag mal, coole Beziehung zum Investor hat, dann will man auch öfters miteinander reden. Man will auch sich austauschen. Also man will auch Sachen zusammen feiern. Also man will gemeinsam erfolgreich sein. Und das kann eine lange Zeit sein, die man zusammenarbeitet. Und zurück zum, ich glaube, du hast das irgendwie indirekt erwähnt. Wenn du es richtig machst, ist das nicht das letzte Mal, wo das Investor sich bei dir beteiligt. Also die meisten Unternehmer, also es gibt Serial Entrepreneurs, wenn man die, die richtig erfolgreich sind, anschaut, die haben irgendwas schon VCs, die immer dabei sind. Also das ist das Zeichen, dass man gut mit jemandem zusammenarbeiten kann. Aber vielleicht bevor man eigentlich auf diesen Weg geht, soll man sich fragen, möchte ich mit diesen Personen, mit den nächsten 5 Companies, die ich gründe, zusammenarbeiten? Wenn man sagt, ja, ey, also ich habe mir nichts Besseres vorstellen, hat man was richtig gemacht, kann sich trotzdem ändern. Ist genau wie jede Ehe. Also man geht beim Altar, denkt man, zu 100% werde ich mich nie scheiden. Aber statistisch gesehen ist das schwierig, dahin zu kommen. Bei Ventures ist es noch schlimmer. Also es ist irgendwie, keine Ahnung, 10%, 20% der Investments sind erfolgreich in Anführungsstrichen. Die anderen gehen hops. Man muss sich darauf vorstellen oder darauf einstellen.
Jetzt hast du davon gesprochen, wie wichtig die Person ist, mit der man dann zusammenarbeitet. Jetzt haben wir beide Corporate VC-Erfahrung. Du warst bei SAP Ventures, hast du eben gesagt. Mhm. Danach Sapphire, das aus SAP Ventures entstanden
ist. Ja, ich war schon weg, als ich Sapphire geworden bin. Das ist kurz nach meinem Weggang.
Okay, jetzt kennt man so Sapphire, was oft so als eine der Best Practices da draußen bei Corporate VC genannt wird. Ja. Auf den ersten Punkt zurückzukommen, den du eben erwähnt hast, einer der Probleme bei Corporate VC, es gibt so einige, ist, dass genau diese Menschen, mit denen du dann das Investment machst, dann relativ oft relativ schnell weg sind.
Mhm. Und auch das ganze Fonds manchmal.
Manchmal auch der gesamte Fonds. Ich kann ein Lied davon singen. Mhm. Wie stehst du zu dem Thema Corporate VC heute, wenn du einem Gründer einen Rat geben müsstest?
Ich würde nie zu einem Captive Venture Fonds gehen.
Was ist ein Captive?
Also das heißt, die sind Angestellte vom Unternehmen und haben ein Balance Sheet Fonds, also investieren aus einem Budget. Desaster. Geht nie gut. Was hat SAP Ventures, jetzt Sapphire Ventures, richtig gemacht? Und das ist auch aus Nino. Also Nino ist immer noch der Chef da. Der hat richtig Blut geleckt, glaube ich, um das Ding aus SAP rauszubekommen, weil SAP Ventures ist, glaube ich, 97 entstanden. Ich war 2000 bis 2006 da. Ich glaube, Nino kam 2007. Und die Ausgründung, so wirklich die Ausgründung in das unabhängige Fondsstruktur ist dann 2012 gekommen. Also ich habe irgendwie, wir haben, also ich nicht alleine, aber wir haben 2004 eigentlich dieses Gespräch angefangen. Es hat 8 Jahre gedauert, bis SAP Ventures zu Sapphire Ventures geworden ist mit externen LPs und so einer typischen, klassischen Venture-Struktur. GP-LP, also kann jeder mal googeln. Und ich sage, die Venture-Fonds, mit denen man arbeiten kann, die halt mit Konzernen verbunden sind, so ein unabhängig sein, ist so ein richtig Venture Fund. Es kann auch das Kapital von Intel oder SAP oder wie immer, also Intel Ventures war früher ein Name, inzwischen auch irrelevant, glaube ich. Die wirklich vom Balance Sheet investieren, wo es nur Angestellte sind. Ich sage auch immer, der schlechteste VC ist eine VC, der eine Gehalt braucht. Und wenn jemand als Corporate im Venture aktiv ist, braucht man diesen Gehalt. Sonst würde man das nicht machen. Und das führt auch zu falschen Entscheidungen. Also wenn man eigentlich denken muss, verliere ich meinen Job oder werde ich hier rausgeschmissen, weil ich irgendwas mache, was ich nicht machen soll oder. Das führt dazu, dass man nicht eigentlich die Entscheidungen richtig trifft als VC. Und zu deinem Punkt, das passiert immer wieder. Also jemand beteiligt sich bei dir, der oder die ist dann 1-2 Jahre später weg und dann hast du irgendwas schon Honk, der erstens nichts von Venture, ne? Ja. Irgendjemand, der politisch gut positioniert ist im Unternehmen und der sitzt auf einmal bei dir im Board. Desaster. Die haben gar keine Ahnung. Und meistens sind die auch total Arschlöcher. Also sage ich auch das, also, weil die denken, hey, ich habe eine Brand und merken aber auch nicht, dass in der Außenwelt das, was die von innen sehen, ne? Wir sind toll, wir sind so und so. Dann kommen die ins Board und denken, dass sie halt relevant sind. Und die Firma ist meistens nicht so relevant, wie der Mitarbeiter denkt, dass es ist. Und be very careful, sage ich, wenn es ums Corporate VCs geht. Und das ist jetzt personenabhängig, aber dann gibt es auch andere Probleme. Also meistens ist auch das Signaling schlecht. Also ich sage vielen, bevor die überhaupt eine Corporate VC aufnehmen, ich rate nicht davon ab, wegen den Personen oder so, dass der Partner ausgetauscht wird. Ich sage eher, überleg dir, was das eigentlich bedeutet. Was für ein Marktsignal gibt das? Es ist aber auch anders, wer es ist. Ich meine, wenn sich Google bei dir beteiligt, ist es ein völlig anderes Signal, als wenn sich, keine Ahnung, Beiersdorf bei dir beteiligt. Ne? Also eins könnte positiv sein in beide Richtungen. Also wenn du in Pharma oder sowas machst, ist vielleicht Beiersdorf gut. Aber ja, es ist, be careful. Also ich habe es fast zweimal gemacht. Also SAP war richtig corporate. Dann war ich ein bisschen corporate mit Otto. Wir haben keine Beteiligungen aus Liquid Labs gemacht, aber wir waren irgendwie in dieser Startup-Welt. Ich habe nach SAP gesagt, nie wieder. Dann habe ich das ein bisschen auch bei Otto gemacht. Jetzt sage ich, nee, das würde ich nie wieder machen. Also irgendwie als Corporate VC irgendwo aktiv sein, war ja, am Ende des Tages hast du auch das Problem, dass wenn du auch gut bist und wenn du auch einen entsprechenden, sagen wir, Carry-Struktur hast, auch wenn es völlig künstlich aufgebaut ist, viel Spaß, wenn du als Partner in einem Corporate VC einen Carry-Check bekommst für 10 Millionen Euros, Dollars oder was immer.
Passiert aber nicht so oft, ne?
Genau. Genau. Und wenn es mal passiert, ohne zu sagen, woher ich das kenne, wenn es mal passiert, geht es danach immer hops. Also das ist auch ein Problem. Das ist
eine Frage der Zeit.
Naja, die anderen Manager,
90% der Fälle.
Also irgendwann mal holt dich irgendwas ein. Also es sind 10, 20 Sachen, die passieren können. Und wenn du lange genug unterwegs bist als Corporate VC, irgendwas holt dich ein. Oder der CEO wird einfach ausgetauscht und der Neue hat keinen Bock. Oder kommt der Chief Digital Officer oder whatever. Whatever.
Was würdest du heute anders machen als VC?
Wenn ich jetzt die Wahl wäre. Wenn du jetzt
nochmal VC werden würdest.
Also würde ich wieder VC sein wollen. Ich glaube, wir hatten das Gespräch mal gehabt. Also an sich ist es das geilste Job, was du haben kannst. Also ich meine auch das Publikum, was oder dein Audience hier wird quasi Venture Capital kennen. Es ist schon. Also Job ist genial. Ich meine, du hast echt mit spannenden Menschen zu tun. Man ist so am Cutting Edge. Also wenn man wirklich Deep Tech oder sowas macht, an sich ist es spannend. Du hast immer neue Leute um dich. Du kannst immer neue Sachen lernen. Man lernt nie aus als VC. Wenn man gerne sich so wirklich tief in Themen begibt, ist es als Job genial. Also I can't imagine anything better, um das so zu sagen. Natürlich ist es auch schwierig, weil jeder Venture-Fonds muss auch fundraisen und heutzutage ist das Wettbewerb enorm. Du musst dich wirklich inzwischen auch als Venture-Fonds positionieren. Es ist nicht so, dass du einfach mal sagst, hey, hier bin ich und dann laufen alle in deine Richtung. Ich glaube, das ist jetzt wirklich anders geworden. Ich weiß es. Also als VC ist es nicht mehr so einfach, an Deals ranzukommen. Du wirst auch ausgewählt bei den besten Deals. Das hat diesen Job auch eigentlich verändert. Also du bist mehr so wie der Sales Guy, dass du dem Kunden, der Gründer hinterherläufst und versuchst ihn zu überzeugen von deinem Produkt, als dass der Gründer zu dir kommt, weil dein Produkt ist bekannt und du musst per se dieses Marketing oder was immer man das nennen will nicht machen. Deswegen würde ich mir die Frage stellen, wenn ich Venture mache, warum? Also was kann ich und was kann ich nicht? Ich per se, ich mag Fundraising und ich habe ein paar Bekannten, die mir diese Frage gestellt haben, so was magst du und was magst du nicht? Ich finde wiederum Fundraising spannend. Also für mich ist es ein Game.
Du bist schon zu zweit.
Und also das Fundraising an sich ist für mich auch wie so ein Sales-Thema, weil ich auch immer Sales mache. Und deswegen, also wenn ich mal wieder Richtung Venture oder sowas ähnliches mache, ich finde dieses Fundraising-Part super interessant. Und auch das Interagieren mit den Investoren, die Finanzseite.
Das ist eine Aussage, die man sehr selten hört.
Genau.
Wenn ich VC werden würde, ich finde dann die Fundraising-Seite interessant. Ich glaube, da gibt es einige da draußen, die sagen, einige Fondsmanager sagen, oh, wir sollten mal mit Paul sprechen. Das ist der Part, den wir vielleicht nicht ganz so spannend finden wie Paul.
Ja, die finden es nicht spannend, aber dann ist halt die Frage, was für eine Rolle spielst du? Weil ich finde auch, dass wenn es nur einen Partner gibt fürs Fundraising, das ist genau wie wenn du als Gründer sagst, der CFO macht das Fundraising und ich als CEO muss mich nicht einmischen. Deswegen sage ich also, was mag ich oder was könnte ich gut machen, aber wie positioniere ich mich in einem Fonds?
Ja.
Wiederum, man muss sich fragen, was ist deine Rolle, Value Add? Also ja, wenn du Fundraising gut machen kannst, aber was sonst? Ich wäre auch operativ deutlich besser jetzt als VC, als ich es je sein könnte vor 15 oder 20 Jahren. Ich würde mich deutlich wohler fühlen. Ich würde überhaupt keine Sorge haben, jetzt in ein Board-Meeting zu gehen und die richtigen Fragen zu stellen. Also da würde ich mich absolut wohlfühlen. Ich hätte nicht mal geringstens die Angst. Aber ich mag das doing. Also ich habe gemerkt, also dieses Unternehmer-Dasein, ich habe auch gecheckt, ich bin komplett unemployable. Also ich werde, no one's gonna hire me. Und ich mag auch, also besonders diese Frühphasen-Part, also die ersten paar Jahre eines Startups finde ich einfach genial. Also das schockt mich. Das Team zusammenzubringen, die Investoren zu überzeugen, die ersten Kunden zu gewinnen dafür, wo du wirklich nur Story in a Dream, also das ist, was ich spannend finde.
Lass uns über, wenn du schon Story sagst, über deine Story zu diesem Copycat hier sprechen. Ist kein Copycat. Also ich habe, okay, kein vielleicht nochmal für diejenigen, die nicht zuschauen, bei YouTube würdet ihr es jetzt sehen. Hier ist ein Device, das aussieht wie ein
iPod.
iPod hieß das Ding, ne? Genau. Zoom. Erzähl mal, was soll das?
Naja, also das ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Es gibt eine Geschichte dazu und das ist auch für mich, wie jung und dumm und also teilweise auch zu dieser Frage, wie geil der Job ist und so weiter und so fort. Das sagt viel für mich aus. Also ich nehme es in die Hand für die, die es nicht sehen. Ich habe das nicht mal ausgepackt, weil ich wusste, dass es von Technologie her eigentlich Schrott ist. Also ich habe es einfach in Box gelassen und als Andenken. Das habe ich bekommen, als ich bei einem Microsoft Ventures Event war. Die haben früher, und ich weiß nicht, ob die das noch machen, ich kam auch da nur ran, weil ich bei SAP war und habe die Einladung bekommen, weil irgendjemand hat mich mit irgendjemandem anderen bekannt gemacht und dann wurde ich zu so einem Venture Day von Microsoft eingeladen. Und ich war zweimal da. Das war, glaube ich, im zweiten Jahr das Geschenk, was jeder Teilnehmer bekam. Hm. Das war schon irgendwie cool. Ich war noch jung, hatte nicht per se.
Hast du dich gefreut über den Zoom?
Nicht über den Zoom. Ich glaube, das Jahr davor gab es irgendwas anderes, was ich gerne hätte, aber whatever. Ich glaube, die haben die Phones ausgegeben. Das waren die Microsoft-Phones. Was ich sagen will, also das hat für mich eine Geschichte, was mich immer an diese Microsoft-Event erinnert, wo ich saß und Steve Ballmer ist da auf die Bühne gegangen und hat da, so typisch wie Steve Ballmer ist, ich finde es faszinierend, also was für eine Energie der Typ hat und immer wenn du den reden hörst, der schwitzt vor Energie. Und der hat da sozusagen von der Bühne vieles erzählt, unter anderem, was für ein Flop diese Microsoft Phone war oder deren Operating System, also Windows Mobile. Ich war zu der Zeit gerade mit Twitter beschäftigt, also es waren die ersten Jahre von Twitter. Ich saß im Publikum und habe schön live getweetet. Mir war nicht so bewusst, dass das per se nicht eigentlich gemacht werden sollte. Ich habe auch nicht so geschrieben, dass ich das nicht machen darf. Ich hätte aber denken können, dass, ne, also was Steve Ballmer gerade von der Bühne erzählt, nicht per se fürs Publikum gemeint ist. Wiederum habe ich auch gedacht, hier sitzen 100 Leute. Ich meine, was er hier erzählt, ist öffentlich. Also ich habe live getweetet, was Steve Ballmer auf der Bühne sagt und dann, ja, Windows, Mobile, ein Flop, bla bla bla. Das war das letzte Mal, wo ich eingeladen war bei Microsoft. Und was ich damit sagen will, also die Geschichte erinnert mich immer daran, dass ich I got into a room, also das war so wirklich der Brand SAP, nicht meine Person. Mhm. Im Silicon Valley war ich ein Nobody, also es war nur wegen SAP, dass ich irgendwo rein dürfte. Wiederum war Twitter so neu, keiner wusste eigentlich, was Twitter wirklich ist. Also das waren nur die Cracks, also 2007, glaube ich, das war das erste Jahr. Ich wusste nicht mal, was Twitter wird, aber damals waren wir die wenigsten, die bei Twitter unterwegs waren. Und das hat mir auch gezeigt, okay, es gibt eine neue Zeit, also die Reichweite. Also wenn du irgendwo bei Twitter was machst, kannst du mal enorm viel Reichweite hinbekommen. Deswegen war es für mich so ein Shift von einer Welt zum anderen. Also ich habe mich aufgebaut auf dem Brand von SAP und habe dann gemerkt, okay, also du bist, you're the brand. Und das war für mich auch so eine Shift. Und vielleicht zu deinen Fragen und so, nach dem Motto, man kennt dich nicht mehr. Ich glaube, das ist auch heutzutage, also almost, wie sagt man, ist fast eine Beleidigung. Mhm. Ich nehme es nicht wie eine Beleidigung an, aber man kennt dich nicht mehr. Mhm. Früher war es nicht so wichtig, dass man dich kannte. Aber ich glaube, das wird immer wichtiger. Und nicht nur, man kennt dich nicht. Noch schlimmer ist zu sagen, du bist nicht authentisch. Mhm. Und deswegen habe ich das mitgebracht, weil ich glaube, wir sind auch an einer Zeit und ich wusste ein paar von den Fragen, die du mal stellen könntest. Ich glaube, jetzt mit KI und die Tatsache, dass immer mehr auch mit Agents passiert und auch das Venture Capital, will ich jetzt ins Venture Capital? Ich stelle auch eine sehr große Fragezeichen neben Venture Capital, wenn man das in Bezug auf KI oder AI. Also ich hasse das Begriff KI. Ich sage immer gerne auch auf Deutsch AI. Also wir sind in einer Zeit, wo sich viel verändert. Und ich glaube auch für mich, für die nächsten Jahre, und ich möchte noch lange arbeiten, ist dieses Thema Branding, aber nicht in dieses Bullshit-Branding. Also man muss authentisch sein. Man muss als Person den Leuten bekannt sein, aber auch, weil die Leute irgendwas mit dir machen wollen. Ich meine, du machst das hier auch mit einer Podcast, aber ich glaube, wir werden alle als Personen uns wieder beweisen müssen. Was für einen Wert liefert man? Ich glaube, wir werden immer mehr so Free Agents, also genau wie KI seine Agents hat, wir werden auch eigentlich uns wie Agents sehen müssen. Man wird auch per se nicht mehr vielleicht angestellt sein. Man wird mehrere Projekte haben. Guck mal die ganzen Gründer an. Also das größte Problem bei vielen Gründern ist, dass sie nicht nur eine Sache machen, die sind dann 20 Sachen irgendwie beteiligt. Oder die haben einen Exit und dann sind nur noch an allem beteiligt und dann sagst du, ich kann doch nicht investieren, weil die tanzen auf 10 Hochzeiten. Und wie gesagt, also es war für mich so ein bisschen so eine Fahrt aufzubauen von 2007 bis jetzt und was ich alles eigentlich über die letzten 15, 20 Jahre gelernt habe. Und das war so eine Kleinigkeit, die aber extrem viel Bedeutung mit sich zieht. Also so nach dem Motto, war du bei Twitter was geschrieben hast, bist du ausgeladen worden. Not a big deal. Also ich habe nicht viel darüber nachgeheult. Aber es hat auch viel beeinflusst, was ich danach gemacht habe.
Authentizität ist wichtig, sagst du. Dann lass uns doch mal authentisch bleiben. Was ist deine größte Unsicherheit?
Naja, du hast auch gesagt, was ist meine größte Angst? Meine größte Unsicherheit, lass mal nachdenken, wie würde ich das beantworten? Ob ich noch, also wenn ich spontan sage, also ich müsste, wenn ich länger nachdenken würde, würde ich bestimmt was anderes sagen. Ich bin jetzt auch an einem Punkt, ich habe keine Midlife-Crisis, aber ich bin im Sommer 50 geworden. Ich habe mich nie besser gefühlt. Also das heißt, ich habe nicht dieses Gefühl, ich bin alt oder also keine Energie oder sowas. Genau das Gegenteil. Also ich fühle mich relativ, also nicht nur relativ, ich fühle mich jetzt fitter als mit 30, wo ich als VC viel zu viel unterwegs war, auf jeden Event mal abends saufen gegangen und whatever. Ich war auch mit den Gründern unterwegs. Das war auch ein Part, was ich damals spielen könnte. Also würde ich jetzt mal auf Events gehen und die Nacht durchsaufen und so. Never ever, weil ich auch deutlich gesünder lebe. Aber die Unsicherheit ist, wie positioniere ich mich? Und jetzt nicht, was ist mein Job oder so, oder was mache ich als nächstes? Es ist, wie positioniere ich mich in diese, was ich als neue Welt bezeichne? Ich meine, ich sitze jetzt wirklich auch jeden Tag mit einem Thema. Also meine Frau ist auch Unternehmerin. Wir saßen gestern zusammen mit Google Gemini. Sie hat sich versucht, da einzuarbeiten, weil sie ein paar Sachen automatisieren will. Sie ist auch bei YouTube unterwegs. Sie hat ein Video gesehen, wie man mit einer KI entsprechende Thumbnails und so weiter und alles bearbeiten kann. Und sie war fasziniert. Im positiven Sinne. So, wow. Also es ist der Hammer, was du hier machen kannst. Ich bin vielleicht einen Schritt weiter, weil ich mich länger mit diesem Thema beschäftige. Aber dann frage ich mich auch, was machen wir alle in 5 oder 10 Jahren? Also braucht man eigentlich VCs in dem Kontext, wie sie jetzt unterwegs sind? Braucht man auch Gründer in dem Kontext, in dem sie sind? Also wir sind gerade jetzt kurz davor wieder, keine Neuheit. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat, also es wird die nächste Company sein, die eine Milliarde Umsatz macht mit weniger als 10 Mitarbeitern. Mhm. Das kommt hundertprozentig, bin ich fest überzeugt.
Glaube ich.
Ja, Sam Altman hat das, glaube ich, gesagt. Und ich glaube daran. Also ich glaube, das ist wirklich machbar. Du siehst jetzt schon so Unternehmer, so One-Man-Shows, die haben irgendwie 10 Projekte und haben schon eine MRR oder ARR von Millionen. Es gibt einen Typ, also wir hatten mal über Twitter gesprochen, diese Levels.io, ich weiß nicht was, Peter Levels.
Ja.
Diese, ich bin fasziniert, was der macht.
Super, ne? Spannend für alle, die so an Lifestyle-Businesses und Portfolio-Business.
Ja, aber auch Hebeln von KI und ja. Also ich meine, der macht richtig coole Sachen. Genau, also ein Wort. Der fasziniert mich. Und ich meine, er ist noch jung und lebt komplett auf der Welt. Ich habe auch einen Blogpost vor kurzem geschrieben über der typische Unternehmer heutzutage, male, single, probably yeah. Fucked up. Also ich sehe auch ein Riesenproblem in diesem Hustle-Culture, dass man eigentlich nur noch arbeitet und bloß keine Beziehungen und also ich habe nur, I'm all in, was immer diese 996 oder was immer, yeah. Crazy. Also,
aber es geht doch nicht mehr anders, ist der Sentiment gerade.
Es geht nicht anders, bis alle komplett implodieren. Also viele Leute machen etwas, bis der Herzinfarkt kommt. Also es war im Sales immer der, früher, also meine Generation oder älter, es gab der klassische Salesperson, der irgendwie auf Events war, 3 Tage oder 3 Wochen unterwegs auf Konferenzen, jeden Abend saufen und Steaks essen und die dann mit 40 mit einem Herzinfarkt irgendwie tot irgendwo liegen. Ich glaube, wir haben jetzt auch ein bisschen auch das Problem mit dieser Gründermentalität, dass man nur Tag und Nacht arbeitet. Leider sage ich, es ist wahr. du musst die Konkurrenz da draußen, also ich habe auch zu meiner Zeit jeden Gründer gesagt, und das hat sich jetzt wirklich dahin entwickelt, willst du nicht arbeiten? Gibt es eine Chineser oder eine Inder oder eine Mexikaner oder whatever, also der irgendwo bereit ist, unter seinem Tisch zu schlafen und Tag und Nacht zu arbeiten. Also das ist deine Konkurrenz, nicht der Nachbar in Berlin oder in Hamburg oder wo immer du sitzt. Und es ist auch sehr global geworden. Und zweiten Punkt dazu, die sich auch helfen können mit KI. Überlege, wie effektiv jemand sein kann. Deswegen komme ich zurück zu Levels und ein paar anderen, die ich verfolge. Es ist der Hammer, was One-Man-Teams heutzutage stemmen. Ich frage mich, wie schaffen die das? Ja klar, mit KI. Also die lassen viel machen, was ich noch nicht mir ausgedacht habe, dass ich an einen LLM abgeben kann. Ich versuche auch dahin zu kommen. Und meine Unsicherheit, also vielleicht den Bogen zurück, meine Unsicherheit ist, komme ich mit? Also lerne ich schnell genug, was man lernen muss? Hebel ich genug die Technologie, die es da draußen gibt? Und verbunden mit meinem Alter, also mit 50, bin ich noch in der Lage, als Familienvater, mein Sohn ist erst 9, bin ich in der Situation oder den Lebensabschnitt, in dem ich jetzt bin, in der Lage zu denken, wie jemand, der jetzt Anfang 20 ist, der mit einem iPad in der Hand aufgewachsen ist, der komplett digital tickt, der auch völlig anders interagiert mit seinen Freunden, Bekannten, mit seinem oder ihr, also mit deren Netzwerk. Ich lebe vielleicht nicht in diesen Paradigmen, die man braucht, um sich, um entsprechend an die neuesten Ideen ranzukommen. Also ich bin unsicher, ob ich da wieder so tief einsteigen kann, um da komplett mitzugehen, was ich will. Also ich habe auch Bock.
Jetzt hast du von Beziehungen gesprochen und auch der Wichtigkeit von Beziehungen. Von deiner Frau hast du gesprochen. Ich erinnere mich an unser letztes Gespräch bei dir im WeWork, wo wir sehr viel über Beziehungen gesprochen haben. Was wären denn für dich so ein, zwei Beziehungstipps, die du Gründern an die Hand geben würdest?
Vielleicht für den Gründer, also ja, also lass mich das anders sagen. Es gibt verdammt viele Gründer, die nie im Leben da wären ohne einen entsprechenden Partner. Und es muss nicht per se nur die Frau sein. Also pick the right partner. Genau wie wenn ich über Investoren rede. Wenn du den falschen Partner zu Hause hast, es ist mir scheißegal, ob du lovable bist oder OpenAI oder was immer. Wenn jemand dir zu Hause die Hölle heiß macht, forget it. Also no chance, dass du erfolgreich etwas aufbaust. Weil du bist einfach mal abgelenkt. Und ich weiß auch selbst, wo ich mal Stress zu Hause hatte, wie sehr das mich abgelenkt hat von dem Doing und wie problematisch das sein kann. Also ich sage nicht, dass ich mir gewünscht hätte, als Gründer nicht verheiratet zu sein. Aber ich habe echt gemerkt, und ich bin immer noch der gleichen Meinung, dass jemand, der diesen Stress per se nicht hat, aber, und jetzt ist das wichtige Punkt, der auch nicht diese Unterstützung hat. Weil wiederum, ich gebe ganz viel quasi Wert auf das, was meine Frau in diese Partnership eigentlich gemacht hat. Jetzt völlig unabhängig von Ehe-Themen. Sie ist sehr bewusst den Weg mit mir gegangen. Wir haben, bevor ich Receive gegründet habe, das Gespräch geführt. Bei uns war noch damals ein Thema und das ist bei uns auch jetzt. Wir sind super transparent, weil meine Frau hat auch ein Buch über Kinderwunschbehandlung. Und das Thema war für uns sehr präsent, weil es sehr lange gedauert hat, bis mein Sohn geboren ist. Zweites Kind hat nicht geklappt. Und wir haben zusammen geplant. Meine Frau war es bewusst, weil sie auch schon mit mir den Weg gegangen ist, wo ich immer viel gearbeitet habe. Sie war nicht mit mir zusammen, als ich früher mehr als Unternehmer unterwegs war. Aber sie wusste, was es heißt. Also das heißt, für mich, wenn ich den Rat gebe, wenn jemand einen Partner hat oder einen Partner sucht, sei sehr bewusst, dass das passen muss. Und also man muss auch über Sachen reden. Die Realität, was Gründerdasein heißt. Beispiel. Bei meiner Frau und mir, und ich bin super dankbar dafür, heißt es immer, wenn mein Sohn etwas hat, wenn es eine Situation ist, dass man alles fallen lassen muss. Und es gibt einfach Situationen. Kind verletzt sich in der Schule, whatever. Es gibt tausende Sachen, die passieren können. Bei uns ist es so, sie ist der erste Firefighter. Also wir haben immer gesagt, also es ist höchstwahrscheinlich besser, wenn sie alles fallen lässt. Sie war früher Lehrerin, hat das aufgegeben, ist jetzt auch Unternehmerin, aber sie arbeitet auch von zu Hause aus. Also ihr Business ist bei uns zu Hause. Und deswegen war sie einfach in der Lage, schneller zu reagieren. Manchmal einfach physisch, weil sie in der Nähe war und nicht irgendwo sonst wo. Aber das ist ein Deal, die wir hatten. Und das ist ihr Part und das ist genauso viel wert wie mein Part, wo ich vielleicht die Chance hatte, mehr Geld zu verdienen oder größeren Exits oder whatever. Und das Zweite, was ich sagen würde, was so beziehungstechnisch für Gründer wichtig ist, dass man auch das genauso strukturiert und ernst nimmt. So, don't take it for granted. Also ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Man muss wirklich die Beziehung schätzen.
Nicht für selbstverständlich.
Und nicht für selbstverständlich, auch wenn man den Deal hat. Man soll das strukturieren, sodass man nicht vergisst, weil man ist auch sehr schnell abgelenkt. Man priorisiert Sachen und vergisst mal, hey, also einfach ein dummes Beispiel, aber hey, Date Night. Ne? Also man muss, ich weiß nicht, wer der Gründer ist. Also ich wieder so eine Twitter-Follow von mir und der Typ hat einfach gesagt, also eins, was er gemacht hat, egal wie erfolgreich er geworden ist, also super bekannt aus Silicon Valley, der war ein Tag die Woche oder der Typ von Netflix, der Mitgründer von Netflix, nicht der Reed, whatever, also der zweite Mann von Netflix. Der hat da irgendwie gesagt, egal was, gab es sozusagen so eine Date Night oder ein Essen oder was immer mit seiner Frau, das war heilig. Und dadurch hat er es geschafft, so quasi seine Ehe bestens umzusetzen. Und das wäre so mein zweiter Rat, dass man wirklich was strukturiert, was auch nicht gecancelt werden kann. Also weiß, was du hast und sei im Klaren miteinander, was der Deal ist und dann halt dich ran und systematisch. Also, dass man es wirklich ins Kalender einträgt und dass es wirklich so heilig ist, wie wenn man sonntags in die Kirche geht oder whatever. Und man soll es genauso betrachten. Also, it's not negotiable.
Wann hast du das letzte Mal geweint?
Ich bin nicht per se der weinende Typ. Aber das Perverse daran, das ist vielleicht eine ernstere Frage, aber eine witzigere Antwort. Ich heule wie ein Baby in Flugzeugen. Es gibt angeblich irgendwie so einen psychologischen Effekt, dass wenn man im Flugzeug sitzt und Filme guckt und ich heule, wenn ich mal, also es ist wirklich nachgewiesen, es gibt ein Studio dazu.
Dass man dann schneller heult.
Irgendwie. Also ich habe
so
keine Ahnung.
Tomatensaft, der besser schmeckt da oben.
Beim Fliegen. Und ich weiß nicht, ob es stimmt, ich meine es gelesen zu haben. Bei mir anscheinend funktioniert das. Also immer wenn ich fliege und was Trauriges gucke, habe ich gleich Tränen in den Augen. Nee, also ich habe, was war das? Also es war bestimmt, also ich, ohne zu viel zu verraten, war bestimmt etwas mit meiner Ehe verbunden. Ob positiv oder negativ, aber ich lasse es lieber so.
Gut, dann lass uns mal langsam zum Ende kommen. Du hast eben den Peter von Levels.io, ne? Genannt als jemanden, dem du gerne folgst. Hättest du vielleicht noch so ein paar Tipps für Unternehmer da draußen, wem du gerne folgst?
Ja, also ich bin... Also
kennt sich auch in der US-Szene ganz gut aus.
Ja, ne? Also ich bin also fast, also ich glaube, es gibt einen Europäer, den ich verfolge, wo ich sagen kann, dass ich den super spannend, ist Andreas Klinger. Ich glaube, Andreas Klinger. Den verfolge ich, weil der ist jetzt wieder, ich glaube, der ist aus den USA wieder in Europa. Der macht auch diese EU Inc. Thema.
Ja.
Und ich finde das super spannend. Den habe ich eigentlich nur, ich weiß nur, wer er ist, weil der Philipp Möhring, glaube ich, hat irgendwie mit ihm interagiert. Genau, von Tiny. Und Philipp kenne ich schon ewigst. Und so habe ich Andreas entdeckt. Und Andreas ist einer von den Leuten, die ich verfolge, weil ich einfach diese Themen für super spannend und auch wichtig halte. Deswegen, also das ist so eine von den Personen, die ich auch in letzter Zeit sehr schätze. Also ich finde es richtig cool, was er macht. Viele sind aus USA. Teilweise relevant für mich wegen Fintech. Also es gibt einen Typ Fintech-Junkie, der witzigerweise als VC jetzt gerade sich zum Unternehmer gemacht hat. Und ich finde es super spannend, also zu verfolgen, dass er jetzt den Schritt auch geht. Also ich interagiere auch mit ihm manchmal, so nach dem Motto, habe ich auch schon mal gemacht. Ich mag Ben Horowitz von Andreessen Horowitz. Also das ist so Klischee, aber ich mag Ben. Mark ist für mich fast immer nur also Cheerleader for the scene und Software is eating the world ist so sein Message und das propagiert er, aber Ben Horowitz finde ich super spannend und ich habe dir mal eine Liste davon geschickt, also es gibt so vielleicht 10, 20 Leute, die ich folge, aber das kommt auch zum Punkt, wie ich Twitter nutze, also ich gehe nie auf diese For You Stream bei Twitter, das ist so ein also die Hölle. Also da darf man sich überhaupt nicht, also ich merke manchmal, dass ich da hinklicken will. Und das vermeide ich wie die Pest. Ich nutze Lists bei X, also lass uns das richtig bezeichnen. Ich habe richtig Lists aufgebaut und ich kuriere das. Also ich, wenn jemand länger entweder nichts schreibt oder irgendwie Sachen schreibt, die ich nicht hören will, beispielsweise gab es eine VC aus USA, den ich sehr mochte. Ich mochte auch seine Tweets. Und der ist dann so politisch geworden, als jetzt Trump wiedergewählt wurde. Und dann habe ich den irgendwann mal ausgeschaltet, weil es wurde echt crazy. Aber ich versuche die Leute zu followen, die halt wirklich cutting edge sind. Und auch teilweise alte Hasen, Bill Gurley von Benchmark. Also der ist seit ewig dabei, hat Amazon, eBay also noch gemacht. Den finde ich spannend. Der hat auch einen Podcast mit dem Brad Garlinghouse. Glaube ich, den verfolge ich auch. Das sind eher so Typen, die echt lange dabei sind, die halt Insights haben, die wirklich deep Knowledge von Venture haben oder auch spezifisch in entsprechenden Vertikalen, sei es, also KI ist im Moment etwas, wo ich jetzt sehr viel Zeit mit verbringe. Aber ich versuche auch, die Leute zu verfolgen. Also es gibt einen Typ, Heisenberg, glaube ich, heißt er mit Nachname, klingt deutsch, aber der ist in den USA und der macht auch so kleine Companies, also ist wirklich für Company Building. Mhm. Und den finde ich, Greg Heisenberg oder so, glaube ich, heißt der. Und der schmeißt einfach Ideen raus ständig, so was man jetzt mit einer AI bauen könnte. Und das finde ich einfach extrem spannend. Ich nutze es aber auch bewusst jetzt immer weniger. Also ich nutze es bewusst. Also ich gehe zu X. Ich habe auch einen Zeitslot, wo ich mir erlaube, das zu machen. Aber ich habe aufgehört, das so wie früher, immer wenn ich gerade Zeit hatte zum Daddeln, dass ich mein Telefon aufgemacht habe. Früher war ich immer bei X, weil ich habe gesagt, oh, da vermisse ich was. Und das habe ich inzwischen auch wieder abgeschaltet, dass ich sage, ich mache das bewusst, dass ich das einmal am Tag mal mir anschaue. Und die Listen sind sehr kuriert, dass ich einfach das sehe, was ich sehen will. Und ich nutze es nicht, um einfach mal alles mitzubekommen, was da draußen passiert, weil es auch so viel Zeugs dabei, was mich per se nicht interessiert. Aber trotzdem, dieser Dopamin-Hit ist da, dass man dann etwas sieht, oh, ich klicke das mal, ich lese und dann merkt man auf einmal, 2 Stunden sind weg. Das versuche ich zu vermeiden.
Was sind 2 deutsche Early-Stage-Fonds, in die du investieren würdest?
Habe ich, also Tiny, yeah. Sofort. Also ich bin fasziniert, was Philipp gemacht hat mit Team. Also ich glaube, der war alleine erstmal so unterwegs. Ich weiß nicht, also ich vermute, jetzt muss er ein Team um sich haben. Aber der ist auch schon ewig dabei und ich wusste nicht mal, was er alles im Portfolio hat. Also wow, also Hut ab. Und also das ist jetzt, da bin ich jetzt biased, aber ich würde immer wieder Seedcamp Geld geben. Also die waren auch bei mir beteiligt. Ich finde das, was Reshma und Carlos aufgebaut haben, faszinierend. Und ich meine, die haben auch einen Ansatz. Also ich glaube, die sind so eine von den ersten Anläufen. Ich weiß noch, ich bin immer noch begeistert, was sie alles machen, weil bei uns, die haben so ein Orientation Meeting gehabt, die sich bei uns beteiligt haben. Und ich weiß noch, ich saß da neben dem Gründer von Synthesia. Und das war gerade das Seed Invest aus Synthesia.
Synthesia, ja, eine der spannendsten Gen AI Companies.
Ich fand's so geil.
Also ich wollte investieren, ich durfte nicht.
Damals. Ja, und er saß neben mir noch, wo er gerade das extra Kapital, genau. Und ich war fasziniert, als er gezeigt hat, was die machen. Da habe ich gedacht, wow, das wird cool. Es war noch nicht das, was es heute ist.
Ja.
Aber es war echt genial, was die da. Und das war 2019 oder 2020, ich weiß gar nicht mehr, also wann das war. Musste nach, also entweder war es vor oder nach Corona, weil ich weiß, dass ich physisch in London saß und ich glaube ohne Maske, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ja, das wären so die 2 Early-Stage-Fonds, in denen ich blind.
Tiny und Seedcamp.
Ja.
Gut, dann lass uns kurz noch zu dem Objekt kommen. Ich erkenne das
irgendwie.
Ist das so? Also ich habe hier vor mir ein Pitch-Deck. Das habe ich damals aber, also ich habe das angefertigt. Da steht nicht mal Pitch-Deck drauf, da steht Exposé drauf.
Ui, ui, ui.
Das hatte ich so gelernt damals bei Skillnet, einer der Top-Notch-Strategy-Consulting-Buden damals für die neuen Märkte, wie wir gesagt haben. Bodo Kreta, schöne Grüße gehen raus. Da mein Handwerk bei ihm gelernt und ein Exposé erstellt mit.
Übrigens nicht nur Bodo, ich meine, wenn man Name-Dropping machen will. Hammer, wie viele Leute aus Skillnet rauskamen.
Wahnsinn.
Auch die Jungs, die Simio, das waren auch teilweise Skillnet-Leute, oder? Wie hieß er?
Der Rolf Hansen. Rolf,
der war
Rolf
auch bei Skillnet, oder?
Er war Kunde auf jeden Fall. Ob er selbst bei Skillnet war, weiß ich nicht. Aber
es sind natürlich viele Namen mit Skillnet.
Ja, Thomas Preuß, gehen schöne Grüße raus. Oder auch Philipp Dibner, CFO bei Cognigy.
Der war bei Content Fleet von Potsdam.
Genau, Riesen-Exit. Naja, hier, das sind hier 79 Seiten Pitch-Deck. Bis heute bin ich toll hergeleitet von mir. Das war das Pitch-Deck, das ich angefertigt habe, als ich das erste Mal als Gründer selbst gefundraised habe oder versucht habe zu fundraisen. Ich glaube, bis heute, sage ich immer wieder, bin ich der Einzige, der das je gelesen hat. Damals wusste ich noch nicht so gut, wie Fundraising funktioniert. Und ich habe die gesamte deutsche Venture-Szene damals durchgepitcht. Ich vergesse aber nie, den Pitch, den ich bei euch bei Neuhaus hatte. Und
noch am Jungfernstieg oben.
Noch am Jungfernstieg, tolle Location. Und da habe ich dich das erste Mal persönlich kennengelernt.
So. War das so?
Ja, das war das erste Mal, dass ich dich persönlich kennengelernt habe. Und ich kannte dich aber schon über deinen Blog. Da schon lange, lange gefollowt. Und ich hatte auch schon gehört, dass du ein recht harter Hund bist. In solchen Pitch-Situationen habe ich so zumindest so die Perception gehabt. Ja. So, und deswegen, ich hatte sehr großen Respekt.
Secret ist, ich habe no Ahnung gehabt, was ich tue. Und meistens solche Arschlöcher, wie ich damals war, haben gar keine Ahnung, was sie tun. Also bellen lauter, als sie beißen.
Ich muss sagen, ich hatte sehr großen Respekt. Es war ein harter Termin, aber respektvoll. Ja, also ich habe den nicht negativ in Erinnerung, im Gegenteil.
Sehr gut.
Das dazu, ja. Also inzwischen weiß ich...
Habt ihr geraced?
Wir haben unsere VC-Runde nicht geschafft. Wir haben die Angel-Runde davor, haben wir toll hinbekommen, mit ganz tollen Leuten. Erster Mitarbeiter von Google in Deutschland, Holger Meier, Scotty Woods damals, Managing Director Deutschland von Facebook damals. Also tolle Angel gehabt, Karim Attia. Die Angel-Runde war super. Ging so, zack, zack, zack. Und dann dachte ich natürlich... ging so einfach und ich mit meinem Strategy-Consultant-Background, jetzt kriege ich die Venture-Runde auch so zackmäßig geraced. und das, wir sprechen jetzt über 2007, 2008, ne? Ganz andere Welt. Okay. Gescheitert.
Ja, 2007 war noch gut, 2008 war schon.
Ja, 2008 sind wir dann, genau, 2007 haben wir unser Angel und 2008 wollten wir raisen, genau, Kapitalmarkt etc., aber ist eine schöne Ausrede jetzt im Nachhinein auf den Kapitalmarkt das zu schieben. Wir haben ganz viel falsch gemacht und zum Glück weiß ich inzwischen ein bisschen besser, wie man fundraised und helfe sogar auch auf Basis meiner Erfahrung damals, Gründern heute das ein bisschen besser zu machen, Early Stage, Late Stage, bis hin zu, wie macht man Board Meetings am besten, also alles um das Thema Investor Relations herum. Wenn ihr da Support braucht, schaut gerne bei fundraisingq.com. Und das war jetzt ein...
Cool.
Ganz kurz. Paul war derjenige, der mich vor Jahren darauf hingewiesen hat, dass ich Q falsch ausspreche. Ich habe nämlich auf Videos, das hat er gesehen, immer Coop gesagt. Paul, der Native Speaker, hat gesagt, it's a coup, not a coop.
That's right. There you go.
So this was a coup.
Schön. Danke dir.
Ja.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.